und wiederherzustellen. Und das ist sicher auch das unter anderem mit der Beziehung, die jeder hat zu Jesus, das uns verbindet und auf dem wir heute aufbauen können. Und ihr habt auf eurem Platz einen Zettel gesehen. Das ist der Vers, den ich so für heute dachte, bekommen zu haben von Gott. Da heißt, I can do all things through Christ, which strengthen me. Was auf Deutsch heißt, kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Also ich finde, das ist eine geniale Zusage. Und diese Zusage ist eine geniale Basis für das, was wir heute hören werden. Und ohne Gott in unserer Mitte würden wir nichts tun können. Und deswegen möchte ich einfach auch den Tag mit einem Gebet starten und dann geht's los mit Lobpreis. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt hier bist. Danke dir für alles, was du vorbereitet hast für den heutigen Tag. Danke dir für deine wunderbare Gegenwart, die wir hier schon erleben. Ich danke dir, dass du uns hineinführst noch mehr in deine Nähe, dass du uns hineinführst noch mehr in deine vorbereiteten Werke für den Tag heute. Und wir sind begeistert über das, was wir heute erleben werden. Amen. Auf den Tag heute habe ich übrigens fast 11 Monate gewartet. Wir waren nämlich, der Joachim und der Uli, wir waren letztes Jahr im Dezember im Gebetszentrum Karlsruhe und haben da den Marco gefragt, ob er denn kommen würde. Und es hat echt lange gedauert. Aber ich bin total froh, dass du jetzt da bist. Vielen Dank, Marco. Der Marco leitet mitunter das Gebetszentrum Karlsruhe und ist auch in vielen anderen Dingen noch involviert. Ich denke, du wirst gleich selber noch was zu dir sagen. Wir heißen dich herzlich willkommen. Dann übergebe ich jetzt dem Lobpreisteam.
Ich freue mich riesig, heute bei euch zu sein. Es ist mir ein ganz großes Vorrecht, dass Joachim und die Gemeindeleitung mich nochmal eingeladen hat, um zu kommen. Ulrike hat vorhin gerade gesagt, wir haben das jetzt schon fast vor einem Jahr geplant. Ich erinnere mich noch gut an das Treffen, was wir da irgendwann abends so relativ spät bei uns in Karlsruhe hatten. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass ihr da so auf mich zugekommen seid. Und mich angefragt habt, einfach zu dem Thema Heilung auch was weiterzugeben. Ihr seht vielleicht so mein Herz und so mein eigentlicher Dienst ist sehr im Lobpreis zu Hause und da fühle ich mich wohl und da gehe ich auf und von dem werde ich euch auch heute ganz viel mitgeben. Aber so das Thema der Heilung, das war nicht so ganz in meinem Fokus und ich freue mich über das Vertrauen, das ihr mir damit auch schenkt und wünsche mir einfach, dass da bei euch was hängen bleibt als Gemeinde und dass das einen Schub gibt und dass ihr selber auch da, wo ihr auch euch nach Heilung ausstreckt heute, erlebt, dass Gott anrührt, heilt, wiederherstellt und verändert. Ich glaube, wenn wir in die Gegenwart Gottes eintauchen, wenn wir so vor seinen Thron kommen, da ist Heilung einfach mit dabei. Ja? Wenn du Gott anbetest und seine Gegenwart da ist, da ist ganz vieles, was sich auch zeigt. Und eines von dem, wo ich glaube, dass Gott schenkt in seiner Gegenwart, schenkt, wenn wir vor ihn treten und er so sich unter uns ausdrückt, ist Heilung, weil Gott ein Gott der Heilung ist. Und so ist das schon auch ein Thema, was mich beschäftigt, wo ich auf dem Herzen habe und wo ich euch gerne heute ein bisschen mitnehme, auch auf meine persönliche Reise und auf das, was Gott mir dazu gesagt hat. Vielleicht ganz kurz zwei, drei informelle Sachen. Die Ulrike wird vielleicht nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich sage das nur einfach mal, damit ich es auch für mich abgehakt habe. Mittagessen wirst du wahrscheinlich was dann oder wer auch immer von euch was dazu sagen. Die Folien, die ihr seht für die Lehren, die ich habe, die könnt ihr gerne bekommen als PDF-Folien im Nachhinein. Ich lasse die dem Joachim oder der Ulrike zukommen und dann könnt ihr die euch auch runterladen. So müsst ihr das, was da jetzt auf den Folien steht, nicht mitschreiben. Ich würde euch natürlich raten und empfehlen, da wo euch was anspricht, das auch mitzuschreiben. Aber das, was auf den Folien steht, müsst ihr nicht mitschreiben. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel, das alles abzuschreiben. Und die könnt ihr eben im Nachhinein noch bekommen. Dann habe ich hinten einen Büchertisch und CDs von mir, die in den letzten Jahren so entstanden sind. Da ist inzwischen eine zweite CD dazugekommen. Dazu sage ich im Laufe des Seminars noch ein bisschen was. Ihr könnt euch aber da jetzt schon umgucken und bedienen und auch was, wenn ihr mitnehmen wollt, einfach mitnehmen. Die Kasse steht da, Preise stehen da auch. Wir haben vom Ablauf her das so geplant, dass ihr das auch nochmal so ein bisschen vor Augen habt. Wir wollen so eine gute Mischung aus Lehre und Lobpreis haben und natürlich auch Gemeinschaft haben miteinander. Wir werden 3 Lehreinheiten haben den Tag über. Nach der ersten eine Kaffeepause, dann eine zweite Lehreinheit, dann das Mittagessen haben, dann nach dem Mittagessen nochmal in den Lobpreis gehen, dann eine dritte Lehreinheit haben und dann eine Kaffeepause von 1 Stunde und um 5 Uhr ist ein Lobpreisabend mit Heilungsgebet geplant, der auch öffentlich ist, wo noch ein paar andere dann von außen Gäste und so weiter mit dazustoßen können. So viel vielleicht kurz zum Ablauf, dass ihr auch so ein bisschen wisst, was da auf euch zukommt. Also wir sind gut getaktet, aber wir sind da ganz entspannt auch, wie wir das Programm so miteinander angehen und durchgehen. Ich sage kurz was zu mir. Meine Frau ist mit unseren 3 Kleinen inzwischen da. Das freut mich riesig, dass sie das hat möglich machen können. Da hinten, komm doch mal gerade kurz vor. Das war relativ spontan, dass wir das jetzt noch so umdisponiert haben. Ihr seht unsere 2 Mädels hier. Das ist die Shalom, das ist die Cheris und meine Frau.
Ja, Sira. Genau.
Unseren Ältesten, vielleicht geht er gerade ein bisschen aus dem Bild raus, dann sehen die auch unser Ältester, der Josia, der ist unterwegs beim Freund. Und wir haben seit 5 Wochen Nachwuchs, den Gabriel, der auch mit dabei ist. Genau, und freuen uns da gerade über Nachwuchs und das ist natürlich auch viel Leben und Umstellung bei uns und gerade auch deswegen ist es schön, dass meine Frau da sein kann. Genau. Die werden nicht den ganzen Tag da sein, aber den Vormittag zumindest und meine Frau, die wird auch ein paar Dinge beitragen, wenn es dann auch so ans Praktische geht und ein paar Zeugnisse, da hat meine Frau einfach unheimlich viel auch erlebt. Ich leite das Gebetszentrum in Karlsruhe mit einem Team zusammen. Wir sind da jetzt seit 1,5 Jahren in der Stadtmitte in Karlsruhe zu Hause, Amalienstraße 77, direkt in der Nähe der Fußgängerzone, haben da große Räume bekommen, die wir günstig anmieten. Und bauen da ein Gebetshaus auf. Gebetshaus, so ähnlich wie das inzwischen auch in anderen Städten in Deutschland und Europa der Fall ist, wie das in Augsburg zum Beispiel bekannt ist. Freiburg ist vielleicht auch euch noch ein Begriff. Also da gibt es inzwischen auch in Karlsruhe so ein Gebetshaus. Da freuen wir uns ganz arg und sind stolz drüber, dass wir eben da auch einen Ort haben, wo einfach, wo es ums Gebet und um die Anbetung geht. Wir machen also keine Gottesdienste, wir haben keine Kleingruppen oder sowas, wie das bei Gemeinden der Fall ist. Wir sind ein übergemeindlicher Gebetsdienst und wir beten. Das ist das, was wir machen. Wir sind ganz wild aufs Beten. Und inzwischen haben wir so 50 Stunden in der Woche, wo wir beten und dieser Raum auf ist. Unser Wunsch ist, dass das irgendwann mal rund um die Uhr läuft und da einfach ein Ort ist, wo du hinkommen kannst, Tag und Nacht, um einfach selbst vor Gott zu kommen, aber auch einzutauchen in seine Gegenwart. Eine Aussage, die uns ganz stark treibt und prägt, ist dieser Psalm 27, Vers 4, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wir sind der Überzeugung, dass Gott gerade da zu Hause ist, wo Menschen ihn anbeten und ihn loben und empfinden das als unseren Auftrag, eben in dieser Form einen Ort zu schaffen, wo Gott wohnen und zu Hause sein kann. Wir machen das in einer guten Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort. Wir arbeiten mit ganz verschiedenen Gemeinden da zusammen, sind da sehr dankbar für viel Wohlwollen und Unterstützung und wollen, dass das, was wir da machen, auch zum Segen für die Stadt und zum Segen für die Gemeinden wird. Sind da sehr dankbar, dass wir da mit vielen zusammenarbeiten. Das Gebetszentrum Karlsruhe ist eben vor anderthalb Jahren entstanden aus drei verschiedenen Diensten, dem IHOP Karlsruhe, Häuser der Erneuerung und Prayer Furnace. Da gab es schon so Gebetshäuser, Gebetsdienste, die in ähnlicher Form auch Gebetsarbeit gemacht haben. Wir haben uns zusammengeschlossen zum Gebetszentrum und damit auch die neuen Räume angemietet und so auch einen neuen Start sozusagen in Karlsruhe gemacht mit dieser Arbeit. Ich war vor dieser Arbeit, der Aufgabe im Gebetszentrum, derjenige, der den Dienst Häuser der Erneuerung geleitet hat. Das ist eine Arbeit gewesen, die wir vor 8 Jahren angefangen haben, meine Frau und ich. Und davor war ich im christlichen Zentrum Karlsruhe, CZK, vielleicht euch hier auch ein Begriff, der Uwe Dahlke ist der Pastor. Da war ich 7 Jahre Pastor in der Gemeinde und habe da vor allem den Lobpreis gemacht. Bin also auch da in Karlsruhe noch beheimatet, im CZK auch noch gemeindlich zu Hause. Und ansonsten inzwischen auch zu Diensten bei verschiedenen Werken so im süddeutschen Raum unterwegs, zum Beispiel auch mit dem Walter Penzhorn, den viele von euch kennen, mache ich viel zusammen und da vor allem den Lobpreis. So viel vielleicht einfach nur kurz zu mir, damit ihr mal wisst, wen ihr da vor euch habt. Viele von euch kenne ich zumindest vom Sehen, aber doch auch viele nicht. So wisst ihr da zumindest, wen ihr vor euch habt und könnt euch da so ein bisschen ein Bild machen. Ich sage euch kurz, wie die Lehren, die ich vorbereitet habe, thematisch aussehen und steige dann gleich ein in die erste Lehre. Ich habe 3 Impulse euch mitgebracht und wünsche mir einfach, dass ihr da ein Stück weit so euch mitnehmen lasst in die Gegenwart Gottes und vor seinen Thron. Die erste Lehre ist neutestamentliche Grundlagen für Heilung. Die zweite Lehre ist, wie empfängst du Heilung? Und die dritte Lehre ist, wie bete ich für Kranke um Heilung? Das ist jetzt heute mal eine Fortsetzung ein Stück weit zu dem, was ich da im Gottesdienst gemacht habe und dann auch Grundlage für das, was wir dann für das nächste Mal machen. Da ist am 2. Dezember nochmal eine Fortsetzung hier geplant. Da geht es dann nochmal darauf aufbauend weiter. Ich möchte zu Anfang vielleicht kurz von mir ganz persönlich sagen zum Thema Heilung. Ich komme aus einem Hintergrund, in dem das Thema Heilung keine Rolle gespielt hat. In meiner christlichen Welt, in der ich aufgewachsen bin, da sprach man nicht von Heilung und da hat man nicht für Kranke gebetet. Gab es vielleicht irgendwo in Afrika mal so was, dass jemand geheilt worden ist und man hat dann von Missionsberichten davon gehört oder man hat da halt auch aus der Bibel von gelesen, aber so im gemeindlichen, geistlichen, persönlichen Leben hat das eigentlich keine Rolle gespielt. Da war auch kein Suchen eigentlich da und keine Offenheit dafür da und das war so mein Horizont und von daher ist mir dieses Thema nicht sozusagen in die Wiege gelegt oder ich bin damit nicht groß geworden und das ist mir nicht vertraut. Und vieles habe ich mir im Laufe der Zeit erst aneignen müssen und da erst einen Zugang finden müssen. Und da möchte ich euch gerade jetzt in der ersten Einheit ein bisschen mitnehmen. Das ist vielleicht für manchen von euch Wiederholung oder auch ein Stück weit zu banal. Aber ich glaube, dass es da viele Menschen gibt in unseren Gemeinden, die kennen das nicht, die sind damit nicht vertraut. Und für die ist es wichtig, dass man auch, ich sag mal, Argumente hat, die biblisch belegen, das ist richtig, das ist gut und das macht Gott heute auch noch. Und das Schöne ist, dass Gott das wirklich macht inzwischen, auch in unserem Umfeld, in unseren Kreisen, nicht mehr nur in Afrika oder sonst in der Welt, sondern er macht das auch bei uns. Und da möchte ich euch einfach kurz auch gerade in der ersten Einheit mitnehmen. Was sagt die Bibel zum Thema Heilung? Ich habe hinten ein Buch, das sage ich jetzt schon mal gleich, das zum Thema Heilung eigentlich all das, was ich euch auch so vermittle, im Wesentlichen auch ja, drinsteht und was das zusammenfasst, das ist dieses gelbe Heft mit den Händen. Da gibt es noch ein anderes gelbes Heft, auf das komme ich nachher zu sprechen, deswegen sage ich gelbes Heft mit den Händen. Das hat den Titel Christus in uns, durch uns und um uns, Dimensionen der Heilung. Das ist ein Heft, was über Heilung, was ich über Heilung geschrieben habe und wo ihr, wenn ihr euch was mitnehmen wollt, da auch nochmal ein paar Informationen und Impulse mitnehmen könnt. Ich selbst habe viel über das Thema Heilung in den letzten Jahren gelernt von drei geistlichen Leitern, die ich selber kenne und die mir auch, die auch in mein Leben ein Stück weit investiert haben. Und zwar ist das Colin Urquhart. Manche von euch kennen den vielleicht, auch so ein Vater in Christus für ja wahrscheinlich viele Leute auch in ganz Europa, hat einen starken Heilungsdienst auch. Dann von Andrew Womack, der einen großen Dienst in Amerika inzwischen hat. Und dann habe ich auch sehr viel von Walter Panson darüber gelernt und auch aus dem heraus vieles zusammengestellt, was ich euch so heute vermittle. Gut, wir fangen an heute, gehen so ein paar Grundlagen durch und ich versuche das nicht allzu trocken zu machen, aber da werdet ihr einfach auch ein paar Bibelstellen jetzt bekommen und wir gehen ein paar, Gedankenfolgen durch, die einfach wichtig sind, wenn wir über das Thema Heilung sprechen. Was haben wir denn da für eine biblische Grundlage? Möchten wir da 5 Punkte mit euch angucken: das Wesen Gottes, den Dienst Jesu, Heilung im Alten und Neuen Testament, die Bedeutung des Opfers Jesu am Kreuz und den Begriff Retten. Die Grundfrage, die ich habe heute Morgen, ist: Will Gott noch heilen? Will er heute noch heilen? Und vielleicht sogar ein bisschen spitz: Will er immer heilen? Ist Gott jemand, der vielleicht heilen will, aber der bei manchen Fällen sagt, nee, jetzt ist es gerade nicht dran. Kann ich mit einer Zuversicht Gott begegnen in der Gewissheit, ja, Gott will heilen. Gott will heute heilen, Gott will mich heilen und das ist nicht seinem Gutdünken oder von den Umständen abhängig, sondern das ist der Wille und die Absicht und das Herz Gottes. Lasst uns zum Ersten kommen, zum Wesen Gottes. Da ganz kurz 2, 3 Bibelstellen. Wie beschreibt die Bibel Gott? Wie stellt die Bibel Gott dar? Und ich habe mich ganz bewusst hier auf das Neue Testament bezogen. Ich glaube, wenn wir über Heilung sprechen, dann ist es wichtig, dass wir sowohl Altes als auch Neues Testament anschauen. Aber ihr werdet nachher sehen, im Neuen Testament hat da eine grundsätzliche Wandlung oder eine Veränderung stattgefunden. Nicht im Wesen Gottes, sondern in der Rechtsgrundlage, die wir haben. Das Wesen Gottes war immer gleich. Gott war immer ein Gott der Liebe. Gott war immer ein Gott der Güte und der Barmherzigkeit. Aber im Alten Testament war das Erfahren dieser Güte und Barmherzigkeit an gewisse Bedingungen geknüpft, die im Neuen Testament nochmal eine andere Ebene der Erfüllung haben, als es im Alten Testament der Fall ist. Gott ist ein Gott der Liebe. Und diese Liebe, die ist eine bedingungslose Liebe, eine göttliche Liebe. Es gibt im Griechischen verschiedene Formen und verschiedene Begriffe für die Liebe. Ich will da gar nicht allzu viel jetzt auf Sprachliches eingehen, aber ihr wisst vielleicht, da gibt es Phileo-Liebe, da gibt es die Agape-Liebe, da gibt es die Eros-Liebe, da gibt es ganz verschiedene Arten von Liebe. Und wenn von Gott als dem Gott der Liebe ist gesprochen wird, dann wird ein Begriff gebraucht, der eigentlich nur Gott darstellt und Gott widerspiegelt, nämlich eine grenzenlose, eine bedingungslose, eine unendliche Liebe. Eine Liebe, die wir Menschen nicht geben können. Gott ist ein Gott, der Liebe ist und Gott ist ein Gott, der gut ist. Das Wesen Gottes ist nur gut. Jesus sagt, Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das, was Gott gibt und tut, das ist etwas, was aus seinem Herzen der Liebe kommt und das deswegen nur gut ist. Der Jakobusbrief sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort damit, der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung seien. Also das Wesen Gottes ist Liebe und das Wesen Gottes ist nur Liebe und schenkt. Jesus sagt, dass er gekommen ist, um Leben zu schenken und Leben zu schenken im Überfluss. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wir sehen also, wenn wir uns das Wesen Gottes anschauen, und ich habe da jetzt nur 3, 4 Bibelstellen kurz rausgenommen und bin da gar nicht jetzt im Detail drauf eingegangen. Wir sehen aber, das Wesen Gottes ist ein Wesen, das voll ist von bedingungsloser Liebe. Das Wesen Gottes ist grundsätzlich gut, in allem, was er ist und tut, ist er gut. Und das Wesen Gottes ist ein Wesen, das Leben schenkt und das im Überfluss schenkt. So viel vielleicht nur zu dem ersten Punkt, das Wesen Gottes. Das ist die Grundlage, die wir haben, wenn wir uns über Heilung Gedanken machen. Wen haben wir denn da vor uns? Haben wir da einen Gott vor uns, der da oben auf seinem Thron sitzt und mit dem Stock haut und sagt, das hast du verdient, du, ich zahle dir heim, was du an Fehlern gemacht hast. Haben wir so einen Gott oder haben wir einen Gott, der in seiner Liebe grundsätzlich gut ist, der in seiner Liebe bedingungslos, der in seiner Liebe ohne Schatten ist, der in seiner Liebe Leben schenkt und Leben im Überfluss. Ich glaube, manchmal ist das Gottesbild, das wir haben, die Vorstellung, die wir haben von dem, wer Gott ist und wie er ist, ganz entscheidend dafür, wie begegne ich ihm denn. Ja, wenn ich weiß, da ist ein Gott, der mich liebt, da ist ein Gott, der gibt, da ist ein Gott, der gut ist, dann begegne ich dem ganz anders, als wenn ich da eine andere Vorstellung habe vom Wesen und vom Bild Gottes. Das war gerade auf meiner Reise so in das Thema Heilung hinein ganz entscheidend zu erkennen, dass mein Gottesbild ein Stück weit falsche Ausprägungen hatte. Ich hatte so die Vorstellung schon, dass da Gott als Vater auch da ist, aber dominant war doch oft so die Vorstellung von Gott als dem Richter, Gott als dem, der über Gut und Böse und richtig und schlecht urteilt und der deswegen auch, was mein Leben angeht, eher als Richter auftritt, statt als liebender Vater, der bedingungslos gibt und der nur gut ist. Und ich glaube, da sind wir immer wieder auch eben neu herausgefordert, uns diesem Wesen Gottes zu stellen und dem Wesen Gottes uns zu öffnen. Kommen wir zum zweiten, der Dienst Jesu. Ich gehe einfach so die Punkte so ein bisschen schnell durch und will versuchen, da einfach euch Grundlagen zu vermitteln. Was sagt die Bibel über Heilung? Wenn wir uns den Dienst Jesu anschauen, dann gibt es im Dienst Jesu eigentlich 2 große Schwerpunkte. Jesus kam auf die Erde, hat da 30 Jahre in der Verborgenheit und Stille verbracht und als er dann seinen Dienst angefangen hat, da gab es 2 Dinge, die er gemacht hat. Er hat das Evangelium verkündet, das Evangelium vom Reich, er hat gepredigt, er hat Gleichnisse erzählt. Und das Zweite, was er gemacht hat, er hat den Menschen gedient. Und zwar mit Heilung und mit Wiederherstellung. Wenn ihr euch die Evangelien anschaut und da einteilen würdet, wie viel von dem, was da berichtet wird, ist denn Predigt, Verkündigung des Evangeliums? Da wären das so ungefähr 45%. Und die anderen 55% sind Heilungsberichte, sind Zeugnisse von dem, wie er Menschen angerührt hat und Menschen vor allem, und das ist das Interessante, vor allem durch Heilung begegnet ist. Der Schwerpunkt des Dienstes Jesu oder einer der Schwerpunkte des Dienstes Jesu war Heilungsdienst. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Den, den wir anbeten, den, den wir verehren, dem, dem wir nachfolgen. Der hat was gemacht? Menschen angerührt und geheilt. Ein Beispiel dazu, Matthäus 4, 23. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Es gibt ein paar Bibelstellen, das ist interessant, die explizit zum Ausdruck bringen, dass Jesus all die Kranken, die da waren und geheilt werden wollten, geheilt hat. Ich glaube, in der Zeit Jesu gab es viele und in Jerusalem gab es viele, die krank waren und die nicht geheilt wurden. Aber oftmals hat Jesus all die, die zu ihm gekommen sind und die gesagt haben, Jesus, rühr mich an, ich erwarte, dass du mir Heilung bringst. Denen hat er Heilung gebracht und ist ihnen mit Heilung begegnet. Es gibt so Aussagen zum Beispiel noch in Matthäus 12, 15 oder Lukas 6, 19, wo explizit heißt, alle Kranken, die zu ihm gekommen sind, hat er geheilt. Es gibt zumindest keine Bibelstelle, die zeigt, dass Jesus einen Kranken, der zu ihm gekommen ist, um geheilt zu werden, weggeschickt hat. So nach dem Motto, deine Zeit ist noch nicht gekommen oder du musst noch was lernen. Ja, Gott hat mit dir noch was vor, aber du musst erstmal durch einen Prozess gehen, wo das, was Gott da dir sagen will, durch die Krankheit bei dir verstanden wird, tiefer rutscht und dann wirst du geheilt werden. Wir sehen sowas nicht im Neuen Testament. Wir sehen sowas nicht im Dienst Jesu. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann könnte man sagen, dass eine der zentralen Botschaften des Neuen Testamentes die ist, dass Christus der Arzt ist. Jesus ist derjenige, der kommt, um Menschen zu heilen. Und dieses Heilen ist nicht nur ein Heilen der Seele, sondern auch des Körpers. Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist eine ganz zentrale Botschaft des Evangeliums. Wir können zu Gott kommen und er stellt uns wieder her. Das, was uns geraubt ist, das, was kaputt gemacht worden ist durch die Sünde, das stellt Gott durch sein Wirken in uns wieder her. Und das hat sich bei Jesus nicht nur auf das Seelenheil beschränkt, wo er Menschen gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, sondern das bezieht sich auch auf körperliche Heilung und auf körperliches Wohl. Dieser Arzt, der Jesus verkörpert und der Jesus ist, das ist etwas, was den ganzen Menschen einschließt. Das Evangelium ist nicht nur für unsere Seele, sondern das Evangelium ist ganzheitlich an dich gerichtet. Jeder Bereich deines Lebens, da wo Gott Wiederherstellung schenken will, da wo der Feind was geraubt hat, da will Gott kommen und Dinge wiederherstellen. Und das schließt dein ganzes Leben ein, deine Seele, das schließt deine Gefühle, das schließt deinen Willen ein, das schließt jeden äußeren Bereich deines Lebens ein, auch deinen Körper. Was sehen wir noch im Dienst von Jesus? Jesus macht mal eine interessante Aussage in Johannes 5, 19. Und zwar sagt er da, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ich finde das eine ganz brillante, aber auch herausfordernde Aussage. Jesus hatte offensichtlich so eine Nähe und so eine Intimität zum Vater, dass er seinen Dienst, sein Leben, seine Beziehungen, sein Wirken so gestaltet hat, dass er das getan hat, was er den Vater hat tun sehen. Zum einen hinterfragt mich das immer wieder. Wie nah bin ich am Herzen des Vaters? Wie viel Zeit verbringe ich vor dem Vater, um von ihm zu hören? Wie viel von dem, was ich tue, ist aus dieser Intimität, aus dieser Nähe, aus dieser Zeit vor seinen Füßen zu sitzen geboren. Und wie viel ist vielleicht nur gute Idee, gut gemeint, aber nicht wirklich der Herzschlag des Vaters. Ich glaube, dass Jesus auch in seinem Leben und in seinem Dienst deswegen so treffend war, weil er das genau umgesetzt hat. Er ist dem Willen des Vaters nachgegangen, und zwar in einer Präzision und einer Aktualität, wo er nicht einfach nur gemacht hat, was gut ausgesehen hat, sondern in dieser Zwiesprache ein Vater war. Wenn wir uns den Dienst Jesu jetzt ansehen und sehen, dass Jesus ständig und immer wieder heilt, was ist dann auf dem Herzen des Vaters? Was will der Vater? Wonach sehnt sich der Vater? Danach, dass Menschen angerührt werden und geheilt werden. Das ist ein tiefster Herzenswunsch vom Vater im Himmel, dass wir die Heilung annehmen, empfangen, die er uns durch Jesus zur Verfügung stellt. Das ist das, was das Herz des Vaters ist. Wenn wir vor den Thron Gottes kommen und zum Vater kommen, dann ist da immer wieder Heilung, weil das der Herzschlag des Vaters ist. Das ist das, was der Vater geben will. Das ist das, was vom Herzen des Vaters ausgeht. Du kannst deswegen gar nicht in die Gegenwart Gottes kommen, ohne nicht davon berührt zu werden. Ohne nicht davon irgendwie erfasst zu werden und ohne davon verändert zu werden. Wir haben also gesehen, das Wesen Gottes ist bedingungslose Liebe, ist gut, ist Leben im Überfluss. Der Dienst Jesu ist ein Dienst, der ganz massiv von Heilungsdienst geprägt ist und wo er das Herz des Vaters zeigt. Schauen wir uns kurz das Alte Testament an und kommen dann auch zum Opfer Jesu und dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Das Alte Testament ist schon voll von, so Linien, die zum Thema Heilung führen und die zum Thema Heilung hinweisen. In 2. Mose 15, Vers 26 gibt es diese bekannte Aussage im Alten Testament: Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Im Alten Testament stellt sich Gott schon als dieser Gott vor, der heilt, der wiederherstellt. Es gibt unterschiedliche besondere Namen im Alten Testament für Gott. Ich habe euch mal die 8 wichtigsten da rausgeschrieben. Jahwe Jireh, der Herr, mein Versorger. Jahwe Rapha, der Herr, mein Arzt. Jahwe Nisi, der Herr, mein Banner. Jahwe Makedesh, der Herr, der mich heilt. Jahwe Shalom, der Herr ist Friede. Jahwe Roi, der Herr, mein Hirte. Jahwe Zidkeno, der Herr, meine Gerechtigkeit. Und Jahwe Shama, der Herr ist da. Und 2 dieser Namen haben explizit mit Heilung zu tun. Jahwe Rapha, der Herr, mein Arzt. Und Jahwe Makedesh, der Herr, der mich heiligt. Das sind Namen, die Gott sich gibt und damit zum Ausdruck bringt: Ich bin ein Gott, der Heil und Heilung bringt. Das ist etwas, was zutiefst mit meinem Namen verbunden ist und was zutiefst mit meinem Wesen und meiner Person verbunden ist. Wir sehen im Alten Testament schon zahlreiche Berichte, in denen Gott übernatürliche Heilung schenkt, in denen Menschen erfahren, dass Gott heilt und dass Gott übernatürlich heilt, dass Gott spontan heilt, dass Gott ein Wunder tut und verschiedene Dinge sich ereignen. Ich habe euch da hier mal ein paar von den den Heilungen, die im Alten Testament berichtet werden, rausgeschrieben. Da gibt es einen König, der Hiskia, der an einer schweren Leprakrankheit leidet und dem der Prophet Jesaja zum Beispiel sagt: Gott wird dir noch weitere Jahre hinzugeben, und er verschreibt ihm dann eine Creme, und die soll er sich da drauf schmieren, und durch diese Creme wird er gesund. Was offensichtlich auch zeigt, dass so eine gesunde Mischung zwischen natürlicher Medizin und dem Wirken Gottes in der Bibel nicht sich widerspricht. Ja? Wenn wir zu Gott als dem Heiler gehen, dann schließt das, was Gott auch durch Medizin und durch Ärzte tut, nicht aus und steht dazu nicht im Widerspruch. Die Frage ist eben nur, an wen wenden wir uns zuerst und wer ist für uns da Maßstab und Referenzpunkt? Wir sehen eben ganz unterschiedliche Berichte und Zeugnisse über Heilung im Alten Testament. Und so wird schon im Alten Testament vermittelt, Heilung ist auf dem Herzen Gottes, Heilung gehört zu Gott, Heilung ist etwas, was Gott schenkt, wenn du zu Gott kommst, dann gibt er das. Das Interessante ist jetzt nur, im Alten Testament ist diese Heilung ein Teil des Bundes, den Gott mit Israel schließt. Gott schließt mit diesem Volk Israel einen Bund, er sagt, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Und wir treten da in eine Abmachung sozusagen und in einen Bund und ich gebe euch gewisse Verordnungen und wenn ihr euch an diese Verordnungen haltet, dann habt ihr den Segen. Und einer der Segenszusagen dieses Bundes ist eben Heilung. Wenn ihr zum Beispiel mal so Bibelstellen wie 5. Mose 28 euch anschaut, das ist ein ganzes Kapitel, wo über Segen und Fluch berichtet wird. Und die ersten 15 Verse dieses Kapitels, die sprechen davon, was passiert, wenn du im Segen Gottes lebst, sprich, wenn du die Gebote Gottes befolgst. Und da heißt es zigmal und immer wieder, der Herr wird dich segnen, der Herr wird dir Überfluss geben, es wird dir Wohlergehen, die Pest wird von dir weichen und der Himmel wird über dir offen sein. Das ist etwas, was Gott seinem Volk Israel zusichert und was er seinem Volk Israel verspricht. Er sagt, ich gewähre euch als euer Bündnispartner diesen Segen. Keine Krankheit kann auf euch kommen, kein Fluch kann euch treffen, wenn ihr in meinen Geboten und in meinen Gesetzen geht. Ich gehe gleich mal einen Schritt weiter. Wir sehen also im Alten Testament ist die Grundlage für diesen Segen, der eben auch Heilung und Gesundheit einschließt, unser Gehorsam. Im Alten Testament, da durfte ein gläubiger Jude sozusagen sich gewiss sein, wenn er das tut, was da im Gesetz steht, dann hat er den Segen auch von Heilung sicher. Das war Teil dieses Bundes, das war Teil dieser Abmachung. So, und jetzt ist im Neuen Testament eine ganz grundlegende Veränderung, die da stattfindet, dass Gott sagt, dieser Segen, der hängt jetzt nicht mehr von deinem Gehorsam ab, von dem, was du tust, sondern dieser Segen, der gründet sich auf den Gehorsam und auf das Opfer Jesu. Voraussetzung für den Segen im Alten Testament ist die Erfüllung der Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber. Christus hat durch sein Rettungswerk auf Erden das Gesetz erfüllt für uns und uns in einen Bund mit Gott gestellt. Dieser Bund basiert nicht auf deiner Glaubens- und Gehorsamsleistung, sondern auf dem abgeschlossenen Rettungswerk Jesu Christi. Das ist die Grundlage für Heilung. Wenn wir über Heilung sprechen, dann hat Heilung nichts mit deinem Gehorsam, mit deiner geistlichen Leistung, wie viel du Bibel liest, wie viel du in die Gemeinde gehst, wie treu du Gott gegenüber bist zu tun, sondern Heilung ist erstmal grundsätzlich ein Geschenk Gottes, das er dir einfach aus Gnade gibt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielfach in unseren Köpfen noch nicht wirklich passiert ist. Wir leben oft im Alten Testament noch. Ja? Wir leben in dieser Vorstellung und in dieser Welt, naja, wenn Gott mich wirklich heilen will, dann muss ich das noch ändern und jenes noch verbessern und muss da noch einen geistlichen Durchbruch bekommen und hier eine Änderung vornehmen. Und dann ist es vielleicht so, dass Gott mich anrühren und Gott mich heilen kann. Aber nein, im Neuen Testament ist der Segen, den wir auch in Form von Heilung von Gott bekommen dürfen und in Anspruch nehmen dürfen, der hat nichts mit deinem Gehorsam, nichts mit deiner Leistung, nichts mit deinem Tun zu tun, sondern ausschließlich mit dem Opfer, das Jesus gebracht hat und das Jesus am Kreuz für uns alle aus Gnade gebracht hat. Amen. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir immer wieder neu auch uns aneignen und für uns auch verstehen und erkennen müssen. Jesus hat diese Grundlage und dieses Opfer gebracht und ich darf diesen Segen in Empfang nehmen, einfach nur, weil es Gott mir schenkt. Jetzt ist es für uns so, wir verbinden mit ans Kreuz gehen und zum Kreuz kommen. Wir feiern ja jetzt gerade das 500 Jahre Reformation, ja, da sprechen wir über Luther und über das, was durch die Reformation passiert ist. Und für uns steht da im Vordergrund, und da steht geschichtlich im Vordergrund, wenn du ans Kreuz kommst, zu Jesus kommst, dann vergibt dir Gott deine Schuld, er rechtfertigt dich und du darfst Kind Gottes werden. Das ist ein ganz großes, wichtiges, gutes Erbe, eine Entdeckung, ein Geschenk, das uns die Reformation gebracht hat. Ja? Es ist eben nicht deine Leistung, es ist nicht der Ablass und nicht das Geld, das du bezahlst und auch nicht deine guten Werke, die dich vor Gott gerecht machen, sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat. Jetzt steckt aber im Kreuz mehr drin als Rechtfertigung, Versöhnung, Wiedergeburt, dass du eine neue Schöpfung wirst, dass du Kind Gottes wirst, dass du sicher sein kannst deiner Errettung. Das sind so Dinge, die wir sehr mit dem Kreuz verbinden, durch unsere protestantische, evangelische, auch evangelikale Prägung. Das ist etwas, was wir kennen. Am Kreuz, da kriegst du Sündenvergebung, Rechtfertigung, Versöhnung, du erlebst die Wiedergeburt und du wirst als Kind Gottes angenommen und das schenkt dir Gott Heil einfach nur aus Gnade. Jetzt bringt das Kreuz aber noch mehr mit und das ist etwas, was wir manchmal nicht so im Blick haben, aber was genauso im Kreuz steckt, wie das, was ihr da auf der linken Seite seht. Im Kreuz steckt die Segnung von Heilung. Im Kreuz steckt die Segnung von Gesundheit. Im Kreuz steckt die Segnung von Wohlergehen. Im Kreuz steckt die Segnung von Freude. Im Kreuz steckt die Segnung von Segen. Woher entnehme ich das? Zum Beispiel aus der bekannten Stelle Jesaja 53, 4 und 5. Jesus kam, um dir auch körperliche Heilung zu geben. Nicht nur Vergebung deiner Sünden, sondern auch körperliche Heilung. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das heißt, wenn wir ans Kreuz kommen und die Segnungen des Kreuzes wirklich ganz empfangen wollen, ja, dann nehmen wir nur die Hälfte, wenn wir Rechtfertigung, Versöhnung, Vergebung der Schuld, Gotteskindschaft, Wiedergeburt und all das, was da dazugehört, mitnehmen. Was gut ist, was ich in keiner Weise kleinreden will. Aber im Kreuz steckt eben auch das andere drin. Und wenn wir die Segnungen des Kreuzes und das, was Jesus da am Kreuz gewirkt hat und was er am Kreuz uns zur Verfügung stellt, in der ganzen Fülle empfangen wollen, dann schließt das auch diese anderen Bereiche mit ein. Heilung, Gesundheit, Wohlergehen, Freude und Segen. Vor kurzem hat einer unserer Leiter vom Gebetszentrum über das Thema Heilung auch gesprochen und der hat eine ganz interessante Aussage gemacht, die ich so vorher noch nie gehört hatte und die ich ganz spannend fand. Der hat gesagt, wenn es beim Opfer Jesu nur darum gegangen wäre, dass Jesus für unsere Sünden stirbt, dann hätte es doch gereicht, wenn er in Anführungszeichen nur gekreuzigt worden wäre. Warum seine Leiden vorher? Ich weiß nicht, ob ihr den Film Passion geguckt habt, Passion, von Mel Gibson, der vor einigen Jahren in der Passionszeit rausgekommen ist. Da wird das so in aller drastischen Brutalität dargestellt, wie Jesus gelitten hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und das war bei Jesus offensichtlich auch noch mehr, als das wohl damals so üblich war. Ja? Schockierend zu sehen, was er da durchgemacht hat. Wenn es nur darum gegangen wäre, dass er am Kreuz für unsere Sünden stirbt, dann hätte sich Gott doch das alles auch irgendwie sparen können. Ja, es hätte gereicht, er wäre halt ausgepeitscht worden und er hätte vielleicht die Dornenkrone getragen. Aber diese Art von Qual, warum muss er das durchmachen? Und der Freund aus dem Gebetszentrum, der hat gesagt, in Jesaja 53, 4 bis 5 heißt es, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die Wunden, die er da litt, als er geschlagen wurde, das sind die Wunden, in denen Heilung schlägt. Ja, die Wunden, die er erlitten hat durch dieses Auspeitschen, das sind die Wunden, in denen wir Heilung empfangen. Und das Kreuz ist dann der Ort, an dem wir Vergebung unserer Sünden bekommen. Aber offensichtlich hat Gott Jesus diese Leiden nicht erspart, weil er wusste, in diesen Leiden liegt Heil für jede Art von Krankheit. Es gibt im Judentum die Vorstellung, dass im messianischen Judentum die Vorstellung, dass die 39 Schläge, die er da bekommen hat, dass diese Schläge wie für verschiedene Krankheitsarten da sind und dass jeder dieser 39 Schläge sowieso eine Art der Krankheit ist, ja, die wir Menschen haben können. Und so für jede Art von Krankheit, die es gibt, für jede Familie der Krankheit sozusagen, die es gibt, Jesus gelitten hat und diese Peitsche mit den Dornen und den Nägeln, die da dran waren, dass die da rein sind und dass da etwas von dem Blut Jesu und dem Fleisch Jesu gelitten und geschmerzt hat, einfach nur, weil Jesus damit Heilung bringt für unsere Krankheiten. Ich fasse kurz zusammen. Das Wesen Gottes ist Liebe, gut und schenkt Leben im Überfluss. Der Dienst Jesu ist es, das Reich Gottes zu predigen und zu heilen. Die zentrale Botschaft des Neuen Testaments ist es, dass Jesus der Arzt ist. Das alttestamentliche Heilsverständnis zählt Krankheit zu den Flüchen, Heilungen zu den Segnungen Gottes. Das Leiden Jesu wird nicht nur im Zusammenhang mit dem Tragen von unseren Sünden gebraucht, sondern auch dem Tragen unserer Krankheiten. Und jetzt noch ein letztes, und zwar der Begriff Heilen im Neuen Testament. Das Wort, das im Neuen Testament für Heilen gebraucht wird, ist genau das gleiche Wort wie das Wort Retten. Das ist das griechische Wort Sozo. Und das wird manchmal einfach nur mit Retten übersetzt und manchmal mit Heilen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14,9, da wird das mit Heilen wiedergegeben. Dieser hörte den Paulus reden und als er ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, da könnte man eben auch sagen, dass er Glauben hatte, gerettet zu werden. Das ist dieser eine, den Paulus da, den Lahmen, den er anrührt, indem er die Hand gibt und dem er sagt, steh auf und geh. Und dieses Heilungswunder, das ist ein Wunder, was mit dem Begriff Retten beschrieben und wiedergegeben wird und wo deutlich wird, was Gott mit dem Heil, das er uns anbietet, tun will, ist, er will unsere Seele, er will unseren Körper, er will unser ganzes Leben retten, heilen und wiederherstellen. Und dieses Heilen in dieser Form schließt eben unseren ganzen Menschen ein. Ihr findet da noch weitere Bibelstellen, die genau in dieser Art dieses Wort retten verwenden, wie unten angegeben, Matthäus 9, Markus 10 und so weiter. Wir sehen also, das Neue Testament sagt klar, dass Gott nicht der Urheber von Krankheit ist. Krankheit hat Gott nicht in die Welt gebracht. Krankheit kam durch den Teufel. Krankheit kam durch die Sünde. Vor dem Sündenfall gab es keine Krankheit. In dem Moment, wo die Sünde in die Menschheit eingebrochen ist, in dem Moment ist der Tod eingebrochen und in dem Moment ist etwas am Menschen degeneriert, kaputt gegangen. Und in dem Moment war durch den Tod und durch den Teufel auch die Tür für Krankheiten aufgemacht. Und es ist ganz wichtig, wenn wir über Heilung sprechen, dass wir hier ein klares Verständnis davon haben, Gott ist nie derjenige, der Krankheit schickt. Krankheit kommt immer vom Teufel. Das heißt nicht, dass Gott da manchmal drüber steht und den Überblick hat. Aber Gott ist nie derjenige, der Krankheit schickt. Sondern Gott ist derjenige, der Heilung schickt. Und die Krankheit ist immer etwas, was vom Teufel kommt und nie aus dem Wesen, aus der Absicht, aus dem Plan Gottes kommt. Das heißt jetzt nicht, um auch das nur kurz zu sagen, dass jede Krankheit mit Sünde und dem Teufel zu tun hat. Ja? Das ist ganz wichtig. Du bist, wenn du krank bist, genauso wenig falsch, wie das sonst auch jemand ist. Ja? Krankheit ist nicht etwas, was automatisch mit Sünde oder mit dem Teufel verbunden wird. Selbst bei Jesus gibt es Beispiele, wo die Jünger ihn fragen, ja, dieser Mensch ist ja krank, weil er gesündigt hat oder seine Eltern gesündigt haben. Ja? Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht und dass Gott geehrt wird. Also wir müssen bei Krankheit da auch aufpassen, dass wenn wir für Menschen beten und ihnen auch Heilung zusprechen, dass das auf eine Art und Weise geschieht, wo wir Menschen da nicht irgendwie das Gefühl geben, da ist was Sündhaftes oder was Schlechtes an ihnen. Es geht nur darum, dass der Einbruch der Krankheit durch die Sünde kam in die Welt und deswegen auch etwas mit der Sünde grundsätzlich zu tun hat. Jesus kam, um dir auch körperliche Heilung zu geben und Jesus hat am Kreuz jede Krankheit auf sich genommen. So viel vielleicht mal als kurzen Einstieg zu diesem Thema Heilung, biblische Grundlagen. Wir sehen im Neuen Testament, dass Gott ein Gott ist, der heilt. Wir sehen, dass Gott durch das Opfer Jesu die Grundlage geschaffen hat. Und wir sehen, dass wir durch das Opfer Jesu dieses Heil auch in Form von Heilung empfangen und aufnehmen können. Bevor wir in die Kaffeepause gehen, ganz kurz ein persönliches Zeugnis zum Thema Heilung. Ich hatte das in einer gewissen Form schon mal im Gottesdienst erzählt, aber weil meine Frau da ist, würde ich mich freuen, sie würde das selber noch mal kurz erzählen. Und zwar, wie sie von einem ganz unangenehmen Ausschlag, den sie an den Händen hatte, geheilt worden ist. Ich nehme ihr gerade mal den Kleinen ab, oder willst du ihn?
Okay.
Der nuckelt gerade so. Da kann man schlecht abnehmen.
Und bevor ich schwanger war mit ihm, hatte ich eine Fehlgeburt. Und das war eben das erste Kind. Und als ich dann wieder schwanger war, war genau in der gleiche Zeitraum, so um den 8., 9. Woche, fingen wieder Blutungen an. Und dadurch, dass ich schon das erlebt hatte, dass ich ein Kind verloren habe in der Zeit, war das dann so, ja, da kam natürlich sofort diese Angst, ich werde das zweite Kind wieder verlieren. Auch weil ich noch nie ein Kind geboren hatte, wusste ich auch nicht, vielleicht bin ich gar nicht fähig dazu, Kinder zu bekommen. Und diese Angst war sehr groß. Und die Blutungen waren stark und die Ärztin hat gesagt, wir können nichts machen, wir müssen einfach abwarten. Und genau in der Zeitraum ist Marco zu einem Seminar gegangen von Walter Penzhorn. Und ich hatte einfach den Eindruck, ich soll da mit. Obwohl die Ärztin, also meine Frauenärztin gesagt hat, dass du sollst liegen und sollst gar nichts machen, hatte ich echt den Eindruck, ich muss auf diesem Seminar mitgehen. Egal, ob ich jetzt dann rumlaufe und packen muss und mich fertig machen muss, ich mache das jetzt. Und ich bin auf diesem Seminar. Und ich glaube, das war sogar der erste Abend oder der zweite Abend, war die Gegenwart Gottes so stark da, während der Lobpreiszeit, dass ich plötzlich gespürt habe, ich muss hüpfen. Und es war so, nee, das geht gar nicht. Und dann habe ich das versucht zu widerstehen. Aber mein Bein hat echt so angefangen, so voll zu vibrieren. Und ich habe echt gespürt, ich muss jetzt hüpfen. Und ich dachte so die ganze Zeit in meinem Kopf, das geht doch gar nicht. Ich kann doch jetzt nicht hüpfen. Ja, das ist das Schlimmste, was ich machen kann. Ich muss mich hinlegen, ich soll Ruhe und so. Aber es hat nicht losgelassen. Und ich habe einfach gespürt, Gott sagt, vertraust du mir. Ich mach was in dir. Und irgendwann habe ich das dann nachgegeben und habe dann angefangen zu hüpfen. Und mir war es dann total peinlich, weil es war dann nicht nur so ein bisschen ein Hüpfen, das ging dann immer mehr und mehr und mehr. Und bis dahin hatte ich noch nie sowas erlebt, danach auch nicht wieder. Also es ist nicht so, wenn die Gegenwart Gottes kommt, muss man hüpfen. Aber in den Abend war das irgendwie so. Und ich weiß bis heute nicht, wieso ich hüpfen musste. Aber ich habe gespürt, Gott sagt, mach das. Und ich habe das dann gemacht. Und wie gesagt, es war mir total peinlich. Die Leute haben dann auch irgendwann geguckt, weil ich dann auch angefangen habe zu lachen. Und dann war der Abend fertig. Wir sind dann in unsere Zimmer und ich bin auf die Toilette und da kam voll der Blutschwarm. Und ich so gleich in meinen Kopf, ja, siehst du, also das war das Blödeste, was du machen könntest. Du weißt doch, du sollst dich hinlegen. Aber ganz still und leise war diese Stimme, der Friede, der gesagt hat, ich bin bei dir und du wirst dieses Kind bekommen. Die äußeren Zeichen waren alle dagegen. Es hat voll gesagt, das Kind geht jetzt gleich ab. Aber innerlich hatte ich diese ganz leise, es war nicht groß, meine Angst war viel größer, aber ganz leise, ich bin bei dir. Und am nächsten Tag hat die Blutung komplett aufgehört. Und wie ihr auf dem Bild gesehen habt, der ist jetzt 9 Jahre alt, kerngesund, also alles Paletti. Und da wollte ich euch einfach ermutigen, manchmal sagt Gott auch komische Sachen. Tu einfach, was er sagt.
Gut, wir haben jetzt eine Viertelstunde Kaffeepause. Wir haben
so vor Gott zu kommen. Die kostet 10 Euro. Und dann ist vor 3 Wochen die zweite CD rausgekommen. Waymaker heißt die. Das ist auch eine Live-Aufnahme von einem Lobpreis. Hier sind ein bisschen modernere Lieder, auch englische Lieder. 3 oder 4 sind da drauf. Diese CD könnt ihr euch auch mitnehmen, die gibt es aber nur auf Spendenbasis. Das heißt, die könnt ihr euch eben so einfach mitnehmen und dann eben, was ihr auch dafür geben wollt, euch in die Kasse legen. Ansonsten zu den Büchern vielleicht kurz nur der Hinweis, diese Andachtshefte, die ich da auf dem linken Tisch liegen habe, die kleinen bunten Hefte, das sind Andachtshefte, die ihr für eure persönliche stille Zeit nehmen könnt. Ich habe mich in den letzten 10 Jahren intensiver mit der Spiritualität der frühen Kirche auseinandergesetzt. Wir haben die Christen so nach der Apostelgeschichte das weitergelebt, was wir eben in der Apostelgeschichte noch lesen. Und das schlägt sich so in diesen Heften nieder. Da ist also auch manches vielleicht ein bisschen fremd für uns, weil wir das nicht so gewohnt sind, aber dadurch auch etwas erfrischend und vielleicht auch nochmal aus einer ganz anderen und neuen Perspektive vermittelt für unser Christsein, wie können wir vollmächtiges Christsein leben. Diese Serie, die hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Die haben alle den Titel Christus in uns, durch uns und um uns und dann verschiedene Untertitel. Und 2 dieser Hefte würde ich euch besonders empfehlen. Und zwar das eine Heft, das ist die Nummer 5, Dimensionen der Heilung. Das ist eben im Prinzip, wie haben die frühen Christen über Heilung gedacht und wie haben sie das gelebt? Und wie können wir das heute noch umsetzen? Und dann ein weiteres kleines Heft von einem koptischen Mönch, den wir in dieser Phase, wo wir uns mit der frühen Kirche auseinandergesetzt haben, meine Frau und ich, kennengelernt haben, einen Dr. Atef. Der hat Heilungs- und Segnungsgebete zusammengestellt. Im Prinzip sind das wie Bibelstellen, die aber nochmal so formuliert sind, dass du sie einfach für dich selber und für dein Leben und für deinen Körper auch anwenden kannst. Und da gibt es zu jedem Bereich, es geht vor allem um körperliche Heilung, um, zu jedem Bereich des Körpers gibt es Gebete. Über dein Gesicht, den Verstand, die Augen, die Nase, Mund, Unterleib, Oberleib, Füße und so weiter und so fort. Und es ist wie wenn du dein Leben und dein Körper und dein ganzes Sein eintauchst in die Wahrheiten des Wortes Gottes. Ist auch etwas, wo wir regelmäßig solche Gebete sprechen und dieses Heft nutzen, zum einen für uns selber und zum anderen aber auch für das Segnungs- und Heilungsgebet. Diese kleinen Hefte, die kosten 3,95 €, die findet ihr eben da hinten. Wenn ihr euch da was mitnehmen wollt, würde ich euch von diesen beiden Heften da was empfehlen. Ansonsten guckt euch einfach um, was da vielleicht auch sonst so interessant ist für euch. Seid ihr sicherlich auch dann inspiriert von. Wir machen weiter, setzen fort mit der zweiten Lehre und da möchte ich jetzt ein bisschen praktischer werden und ein bisschen mehr auf das eingehen, wo ihr, glaube ich, wirklich steht. Ich glaube, diese erste Lehre, das war grundlegende Sachen, das ist für euch nichts Neues. Ihr seid eine Pfingstgemeinde und ihr kennt dieses Thema Heilung. Das ist jetzt für euch nichts Unbekanntes. So war das die Grundlage eher mal nochmal eine Wiederholung und glaube ich trotzdem ist ganz wichtig, wir machen uns dieser Dinge immer wieder bewusst, worauf gründet sich Heilung und wie lässt sich das auch biblisch begründen. Aber jetzt möchte ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, wie empfängst du Heilung? Wenn Gott heilen will, das haben wir gesagt, Gott will heilen, wie erlebe ich dann Heilung? Ja, wie wird die Heilung, die Gott zur Verfügung gestellt hat, konkret und praktisch? Ihr kennt vielleicht solche Aussagen, ich habe euch die hier mal kursiv angeworfen, mit denen man konfrontiert wird, wenn man nicht geheilt wird. Und auf das möchte ich ein bisschen in diesem Zusammenhang eingehen, auch und als Einstieg das mal ein bisschen auch provokativ mal so in den Raum stellen. Ja? Da hast du einen Mensch, der ist krank, der glaubt an Heilung, aber wird nicht geheilt. Und dann heißt es, du bist nicht geheilt, weil du nicht genug gebetet hast. Oder du bist nicht geheilt, weil du nicht genug glaubst. Ja, du glaubst es halt nicht richtig. Du tust immer noch nicht Gott wirklich da vertrauen. Du bist nicht geheilt, weil du noch Sünde in deinem Leben hast. Ja? Du wirst nicht geheilt, weil dir Gott damit etwas zeigen will. Solche und ähnliche Aussagen habt ihr vielleicht selber schon mal gehört oder habt das auch von anderen miterlebt. Und ich glaube, dass solche Gedanken und solche Aussagen nie von Gott kommen. Ich glaube, dass Gott derjenige ist, der eben grundsätzlich heilen will und dass Gott uns immer ermutigend begegnet und uns immer wieder auch einlädt, seinem Herzen näher zu kommen und vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, warum wir nicht geheilt werden, aber manchmal einfach auch nur unser Herz ihm neu zu schenken, auch da, wo wir verstandesmäßig, logisch keine Antworten haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, es gibt viele Fälle, in denen ich erlebt habe, dass, ich sage mal, nach menschlichem Wissen und Gewissen alles getan worden ist, was für Heilung notwendig sein sollte. Und es passiert trotzdem nicht. Ich habe kein Patentrezept für euch und wünsche mir da mit euch gemeinsam weiterzuwachsen. Da sind wir im gleichen Boot und ich glaube, dass das, was Gott in unserer Zeit, in unseren Tagen machen will, ist, ich glaube, er will eine Welle der Heilung freisetzen. Ich glaube, dass er dieses Thema ganz neu auch ins Bewusstsein rücken will und ich glaube, dass etwas, was auf dem Herzen Gottes für die kommende Zeit und die kommende Generation auch ganz stark liegt, ist dieses Thema Heilung. Wir haben jetzt gerade im Dienst von Walter bei einer bei einem Treffen von prophetischen Mitarbeitern erlebt, wie Gott da einen Schwerpunkt auf dieses Thema Heilung gelegt hat und da etwas auch gerade hier in der Gegend freisetzen will, damit unsere Region wieder neu eingetaucht wird in Heilung und in die Heilungskraft Gottes. Wir haben das hier erlebt vor 100 Jahren. Wir haben das hier erlebt auf verschiedene Art und Weise. Und Gott will da wieder etwas neu freisetzen. Und ich glaube, dass wir uns dem, was Gott da tut, öffnen können. Und er uns einlädt, dass wir da reinwachsen. Vielleicht gibt es nachher noch eine Möglichkeit, Markus, Ulrike, da kurz so ein bisschen was zu sagen. Ihr seid da viel mehr drin als ich. So viel nur einfach von mir dazu. Ich glaube, Gott will da etwas freisetzen. Und wir sind da, glaube ich, auch herausgefordert, manches Alte, was wir bisher im Thema Heilung erlebt haben, hinter uns zu lassen und uns auf Neues einzulassen. Ich glaube, Gottes Herz ist so viel größer und weiter, als wir das bisher erlebt haben und kennen. Und deswegen will er uns da auch in Neues reinführen. Wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie empfängst du Heilung, dann glaube ich, müssen wir grundsätzlich mal von zwei unterschiedlichen Parteien sprechen, die beim Heilungsprozess involviert sind. Da ist zum einen der Part Gottes. Da ist zum einen Gott, Jesus in seiner Person, der an Heilung beteiligt ist und der Heilung, der in irgendeiner Form an Heilung involviert ist. Und dann gibt es aber auch unseren Part. Du bist da nicht außen vor. Du bist nicht, Gott geht mit uns Menschen grundsätzlich nicht und auch im Bereich Heilung nicht, das ist kein Automatismus. Du bist kein Roboter, wo Gott auf Knopfdruck sagt, so und so ist es und dann ist es so. Ja, das macht er bei der Heilung, das macht er bei der Errettung nicht, dass er uns per Knopfdruck verändert, sondern er schließt uns ein in einen Prozess der Wiederherstellung und integriert uns damit. Und genauso macht er das auch bei Heilung. Jetzt ist die Frage, was steht da wem zu? Was macht da Gott und was muss ich da sozusagen machen? Und dem möchte ich mal ein bisschen nachgehen und dieser Frage eben damit auch näher kommen. Wie kannst du Heilung empfangen? Wie kannst du dich auf das einlassen, was Gott da macht, gemacht hat? Und dazu erst möchte ich den Part Gottes kurz angucken. Wir haben schon viel über den Part Gottes eigentlich gesagt. Das Kreuz ist der Ort, an dem diese Heilung durch das Opfer Jesu uns zur Verfügung gestellt wird. Und ich möchte dazu nur noch mal zusammenfassend drei Beobachtungen euch geben, die mit drei verschiedenen Bibelversen zu tun haben, die ganz grundlegend für das Thema Heilung sind. Was ist der Part Gottes? Das Kreuz ist der Ort, an dem wir das sehen. 1. Petrus 2, 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Die erste Beobachtung, die wir machen, und das ist auch im Prinzip nur nochmal eine Fortsetzung von dem, was wir schon gesagt haben, Heilung basiert auf dem vollbrachten Werk Jesu. Hat nichts mit dir, mit deiner Leistung, mit deinen Werken, mit deinem geistlichen Stand zu tun. Du musst nicht geistlich reif sein, um Heilung zu empfangen. Du musst nicht irgendwie beten. Du musst auch nicht Lobpreis machen. Heilung ist ein Geschenk Gottes, das er aus seiner Gnade gibt. Und das hat nichts mit dir und deinem Wirken und deinem Tun zu tun. Dann machen wir eine zweite Beobachtung und die ist vielleicht schon nicht mehr ganz so gewohnt und vertraut für uns. Nochmal, Jesaja 53,5. Da heißt es, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ich habe da jetzt was unterstrichen. Dieses Wort, seid ihr heil geworden. Seid ihr geheilt worden. Was signalisiert das? Frage an euch. Wir haben die Heilung schon, sagt Miriam. Das ist genau das, was da in dem Vers, in dieser Aussage drin steckt. Das ist etwas, was wir gar nicht zuerst mal erlebt haben müssen. Das ist etwas, was wir gar nicht zuerst mal empfunden haben müssen. Aber offensichtlich ist da ein geistliches Geheimnis, eine geistliche Kraft, die uns in das, was da am Kreuz passiert ist, eingeschlossen hat. Es gibt im Römerbrief und in den Paulusbriefen einige Male diese Aussagen, wo Paulus sagt, ihr seid mit Christus gekreuzigt. Ihr seid mit Christus auferweckt worden. Und dann sagt er sogar, ihr seid mit Christus aufgefahren. Ich habe vor 2000 Jahren nicht gelebt. Ich war nicht hier auf der Erde. Mich gab es noch gar nicht. Und trotzdem sieht Gott in seiner Allmacht und Allgegenwart da ein Miteingeschlossensein drin. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus auferweckt. Ich bin mit Christus aufgefahren. Ich bin mit Christus am Kreuz geheilt worden. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, außer dass Heilung ist etwas, was wir schon empfangen haben. Jesus ist am Kreuz gestorben und in dem Maße, wie er da eben am Kreuz gestorben ist, in dem Maße haben wir Heilung schon empfangen. Das ist ein geistliches Geheimnis, das uns erstmal erschlossen werden muss, uns erstmal klar werden muss. Das heißt zweierlei. Zum einen heißt das, Heilung ist zuerst nicht unbedingt eine Sache, die du empfinden musst, sondern die du glauben musst. Eine geistliche Realität, der du dein Vertrauen schenkst. So wie du ans Kreuz gegangen bist, wir hatten vorhin von dem Kreuz und haben gesagt, da empfängst du Sündenvergebung. Du bist ans Kreuz gegangen, hast Jesus deine Sünden gebracht und im Glauben hast du diese Sündenvergebung angenommen. Genauso gehst du zum Kreuz und sagst, Jesus, so wie du da am Kreuz gelitten hast, am Kreuz geblutet hast für mich, so glaube ich, dass ich in deinen Wunden heil bin. Dein Körper mag das noch nicht widerspiegeln. So wie du vielleicht auch nicht gleich erlebst, dass die Sünde weg ist, das falsche Denken weg ist, deine verkehrten Gewohnheiten weg sind. Aber Gott sagt dir, wenn du ans Kreuz kommst, sind dir deine Sünden vergeben. Und genauso sagt dir Gott, wenn du ans Kreuz kommst, dann bist du dort in meinen Wunden geheilt. Ja, aber jetzt machen wir langsam. Meine Realität ist eine andere. Meine Welt ist eine andere. Mein Körper sagt mir was anderes. Ich bin immer noch krank. Ich bin immer noch gebrechlich. Ich habe immer noch diese Schwächen. Und da sagt Gott, du darfst jetzt einen Weg gehen, wo meine Welt zu deiner Welt wird. Und du mir immer näher kommst. Und das, was dich prägt, irgendwann mit meiner Welt übereinstimmt. Sodass die Realität, die das Kreuz uns bringt, dein ganzes Leben durchdringt. Eine letzte Aussage über den Part Gottes. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Hier spricht Paulus von dieser Neuschöpfung, die das ganze Leben einschließt. Und er macht hier eine Aussage, ihr kennt diese alle. Alles ist neu geworden. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, als ihr euch bekehrt habt, als ihr ans Kreuz gekommen seid. Bei mir war das nicht so, dass alles neu geworden ist. Ja, da ist mir Schuld genommen worden. Ich habe ein Bewusstsein bekommen, dass ich Kind Gottes geworden bin. Ich habe Vergebung empfangen. Ich habe eine große Freude gespürt. Aber mein Denken war noch das Gleiche. Mein Wille war noch der Gleiche. Meine Gefühle waren noch die gleichen. Meine Gewohnheiten waren noch die gleichen. Meine Umwelt war noch die gleichen. Also da war nicht so viel zu sehen von diesem Siehe, alles ist neu geworden. Übertreibt der Paulus da nicht ein bisschen? Ist er da vielleicht nicht so ein bisschen, einfach ein bisschen übers Ziel rausgeschossen? Ja, Begeisterung ist ja schön, aber weißt du was? So war es dann doch nicht. Was meint Paulus mit diesem alles ist neu geworden? Ich glaube, das ist für das Thema Heilung ganz wichtig. Das, was Gott neu gemacht hat, im Moment, wo wir ans Kreuz gekommen sind, im Moment, wo wir zu ihm gekommen sind, ist unser Herz oder unser Geist. Die Bibel benutzt da diese beiden Begriffe fast in identischem Maße und schließt damit den Kern unseres Wesens ein, den Kern deiner Persönlichkeit, den Kern deiner Identität. Das ist das, was Gott erneuert hat, wiederhergestellt hat und wo alles neu geworden ist. Da in unserem Herzen drin, da ist alles neu geworden. Und das ist eine Realität deines Geistes in deinem Herzen. In deinem Geist hast du auch schon Heilung empfangen. In deinem Herzen hast du schon Heilung empfangen. Das hat aber nicht automatisch etwas mit deinem Körper zu tun. Ich möchte mal das Bild von einem Samenkorn benutzen. Jeder, der öfters mal im Garten arbeitet, der kennt das. Ja, du gehst da in den Garten und du streust da Samen aus und pflanzt da Karotten zum Beispiel oder du pflanzt da Tomaten und dann liegt das da, wenn du das eingesät hast, im Erdboden drin. Und da ist zuerst nichts zu sehen von diesen Karotten und den Tomaten und von all den von dem Gemüse oder wenn du einen Baum pflanzt, von dem ganzen Baum, der da im Boden liegt. Das ist ein winzig kleiner Same und dieser Same, der liegt da irgendwo tief im Boden drin. Aber es braucht ein bisschen Zeit und dieser Same wächst und kommt raus und dann ist so viel zu sehen und irgendwann ist so viel zu sehen und dann ist die ganze Pflanze zu sehen. Und genauso ist das mit dem, was Gott mit uns getan hat, mit dem, was er mit uns macht. Er hat in unseren Geist etwas reingelegt, was geheiligt, was gerechtfertigt, was erneuert ist, was vollkommen gut ist. Und wir sind jetzt eingeladen, diesem Wirken Gottes in unserem Herzen so Raum zu geben, dass es unser ganzes Leben durchdringt. Dass diese Heilung und all die Dinge, die er mit Heilung und Heilwerden verbindet, unser ganzes Menschsein durchdringen. Wir haben das jetzt selber wieder ganz neu in unserer Familie erlebt, was das heißt, ein Kind zu kriegen. Ja, für mich als Mann ist es immer wieder so atemberaubend und doch so genial und auch befremdlich, dass da Leben heranwächst im Mutterleib und du siehst nichts. Ja, Sarah, sie hat das 9 Monate unmittelbar mitgekriegt und ich sehe da nur, der Bauch wird dicker und dicker und da ist Leben drin, da ist ein Kind drin und nach 4 Monaten, da konnte ich dann so ein bisschen spüren, jetzt strampelt er und jetzt tritt er so ein bisschen gegen den Bauch und Sarah hat das viel unmittelbarer mitbekommen, ja. Und für mich ist es dann immer so, die letzten 2 Monate, da schaltet sich plötzlich in meinem Denken was um. Und da merke ich, Mensch, da kommt ein Kind und du wirst wieder Vater und da ist was da, was eigentlich schon viel früher da war. Ja? Und genauso ist es im Geist. Da ist was in dir, was lebt, da ist was, da ist eine Lebenskraft in dir, die Gott da in dich reingelegt hat, die dein ganzes Leben umfasst, die dein ganzes Leben umfassen darf und der du wie zur Geburt helfen kannst. Und manchmal ist Heilung nicht nur spontan, unmittelbar, automatisch, so vom Himmel runter, sondern manchmal ist Heilung auch ein Prozess, nicht unbedingt, aber manchmal ist das auch ein Prozess, um in diesem Bild zu bleiben. Und wir sind herausgefordert, uns dieser Realität Gottes zu stellen und uns dieser Realität Gottes zu öffnen. Test jetzt. Ja, noch ein paar Tage. Ja, super. Also wir sehen, wenn wir uns den Part Gottes angucken, Heilung basiert auf dem vollbrachten Rettungswerk Jesu Christi. Du hast Heilung schon empfangen und sie ist eine Realität in deinem Geist. Wenn bei dir nicht viel mehr hängen bleibt heute als diese drei Sachen, dann reicht es. Wenn du mit dem schwanger gehst, wenn du mit dem durch deinen Alltag gehst, auch durch die Situation, wo du stehst, dann fängt das an, dein Denken, dein Leben und damit auch deine Gesundheit zu verändern. Ich möchte es ein bisschen praktisch jetzt werden lassen, indem ich auf unseren Part eingehe. Gottes Part haben wir uns angeguckt und da ist jetzt unser Part. Und um das vielleicht bildlich zu umschreiben, wie sieht unser Part aus, glaube ich, lässt sich das am einfachsten so machen. Wir machen uns mit dem eins, was Gott gemacht hat. Lasst mich das nochmal euch zeigen. Unser Part ist nicht was extra. Wir müssen nicht extra was machen zu dem, was Gott schon gemacht hat. Wir machen uns eigentlich nur eins mit dem, was Gott gemacht hat. Nicht mehr und nicht weniger. Du musst nicht mehr beten, du musst nicht mehr Zeit mit Gott verbringen, du musst nicht mehr glauben, du musst nicht von dir aus irgendwas tun, sondern das, was Gott in Jesus schon getan hat, dich eins machen mit dem. In die Welt Gottes eintauchen, in die Wahrheit Gottes eintauchen, in das Heilungswerk Jesu eintauchen. Diese Realität, die wird zu deiner Realität. Mit allem, was dein Leben umschließt. Und dann wird sich Heilung automatisch manifestieren und zeigen. Ich habe euch 10 Punkte, die ich im Einzelnen kurz durchgehen möchte, die jetzt das ein bisschen praktisch werden lassen. Wie erlebst du jetzt nun Heilung? Wie empfängst du das? Das ist jetzt keine vollständige Liste, so nach dem Motto, wenn du diese 10 Punkte durchgehst, dann wirst du geheilt werden, oder so nach dem Motto, diese Liste ist umfassend oder ein Gewähr dafür, dass du geheilt wirst. Das sind einfach mal Aspekte. Wie kannst du dich eins machen mit dem, was Jesus am Kreuz schon getan hat? Und die sind ein Stück weit unabhängig voneinander und bauen doch ein bisschen miteinander auf. Und ich glaube, dass das hilft, dass die Heilung, die du empfangen hast, so dein ganzes Menschsein durchdringt. Wie erlebst du nun Heilung? Lasst mich kurz sagen, ich will zu jedem dieser Punkte eine Bibelstelle euch geben, sodass ihr seht, das steht in der Bibel drin. Das ist etwas, wie die Bibel uns sagt, dass wir Heilung empfangen. Und ich möchte euch zu jedem dieser Bibelstelle oder zu fast jedem dieser Bibelstelle auch ein kurzes Beispiel aus dem Leben erzählen. Wie wird das praktisch? Ja? Wie kannst du auf diese Art und Weise Heilung empfangen? Und nochmal, das ist keine abschließende, keine vollständige Liste. Das ist auch nicht so, dass du da alles abgearbeitet haben musst, sondern das sind einfach einzelne Punkte. Und manchmal wirkt Gott, ohne dass du bewusst irgendwas gemacht hast, und manchmal ist es eine Hilfe doch für uns, so ein paar Punkte zu haben. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte, wie empfängst du Heilung, ist einfach nur, verbringe Zeit in der Gegenwart Gottes. Wenn du vor Gott kommst und in seine Gegenwart eintrittst, dann trittst du in den Raum ein, wo sein Herz, sein Wesen sich ausdrückt und damit auch Heilung fließt. In der Offenbarung heißt es von dem Thron, auf dem Gott sitzt, dass von diesem Thron der Strom des Lebens ausgeht. Ja? Und an diesem Strom des Lebens stehen Bäume, rechts und links. Und diese Bäume, heißt es, haben Blätter, die zur Heilung der Nation dienen. Wenn du also vor den Thron Gottes kommst, ja, dann kannst du gar nicht anders, als wie deine Seele und deinen Körper ihm entgegenstrecken und Heilung empfangen, weil das ist, was vom Thron Gottes ausgeht. In den Sprüchen heißt es zum Beispiel, das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Da wird vorher wird da ein Mensch beschrieben, der jetzt in den Worten der Sprüche ein gottesfürchtiger Mensch ist. Ein gottesfürchtiger Mensch meint eigentlich, das ist ein Mensch, der die Gegenwart Gottes aufsucht. Der immer wieder eintaucht in seine Gegenwart, der sich seines Platzes bei Gott bewusst ist, der nicht nur im Diesseits lebt, sondern auch in dieser Verbundenheit mit dem ewigen Gott. Und das ist, was deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken wird. Ich habe euch, glaube ich, schon bei der Predigt von dieser einen Sache erzählt. Ich erzähle sie hier nochmal. Eine Bekannte aus dem Kreis, wo wir jetzt auch uns bei den Seminaren von Walter immer wieder treffen, die hatte eine rheumatische Krankheit an Haut und an Lunge, die nicht heilbar war. Und sie hatte vor 4 Jahren diese Diagnose bekommen, dass sie da eben diese rheumatische Erkrankung hat und da nicht weiter auch geheilt werden konnte. Es war, ich habe leider den genauen Namen dieser Krankheit nicht, etwas, wo die Ärzte ihr gesagt haben, du hast noch 7 Jahre zu leben. Also durchaus etwas Ernstes und sehr, sehr Bedrohendes. Und vor 3 Jahren kam sie da zu einem dieser Seminare und sie kam einfach in diese Seminare und wir haben abends da immer Lobpreis und sie war da im Lobpreis dabei und während einer Lobpreiszeit, da merkt sie plötzlich, dass sie viel tiefer durchatmen konnte, als das vorher der Fall war. Und sie hat das richtig genossen, plötzlich wieder so mit ihrer ganzen Lunge atmen zu können und saß da so und atmete so tief und plötzlich kam eine ganz große Freude über sie. Und sie saß da und sie lachte einfach nur, weil sie gemerkt hat, da macht Gott irgendwas an ihr. Das Interessante war, es ging an dem Abend gar nicht um Heilung. Es ging auch gar nicht darum, jetzt passiert was, sondern sie war da einfach so vor Gott und hat sich einfach Gott so ausgestreckt und Gott hingegeben. Und sie saß da und das ging den ganzen Abend so, dass sie da gemerkt hat, Gott macht da was und dann waren wir fertig und sie ging dann ins Bett und hat weiter noch im Bett gemerkt, da ist was freigesetzt, da ist was weggegangen. Und selbst in der Nacht ist sie immer wieder aufgewacht und musste so ganz tief atmen und hat gemerkt, da ist auch so eine große Freude noch über sie, dass sie weiter wie lachen musste. Und dann hat sie da am Schluss des Seminars erzählt, die Symptome, all die Symptome, die sie, was diese Krankheit angeht, bisher hatte, die waren plötzlich weg. Die waren alle weg. Sie hat gesagt, sie will noch zum Arzt gehen und da einen entsprechenden Befund sich auch wieder geben lassen. Aber sie hat für sich gesagt und gespürt, Gott hat mich da angerührt und geheilt und da ist echt was passiert. Und es war jetzt, wie gesagt, nicht, weil wir da irgendwie groß für Heilung gebetet haben oder da bewusst irgendwie einen Heilungsabend gemacht haben, sondern einfach nur, weil sie so in die Gegenwart Gottes gekommen ist. Ich glaube, das ist etwas, was uns als Gebetshaus sehr auch auf dem Herzen liegt. Ein Ort zu sein, wo Menschen einfach kommen können. Und wir erleben das bei uns im Gebetshaus auch immer wieder, dass Menschen in den Raum kommen und da passiert was. Sei das körperliche Heilung, wir haben erlebt, wie wir Leute, die einfach gekommen sind, wo die körperlich geheilt worden sind. Wir haben zum Teil sogar Gebetseinheiten, wo wir auf die Straße rausgehen, andere beten im Gebetsraum und ein Team geht auf die Straße raus und die beten für Kranke auf der Straße und weil da so eine Einheit ist zwischen den Betern im Gebetsraum und denen auf der Straße, da passieren echt Wunder auf der Straße. In der Innenstadt von Karlsruhe, ja, wo ich mir denke, krass, da werden Menschen wirklich geheilt und angerührt, bekehren sich einfach nur, weil die Kraft der Gegenwart Gottes da ist. Und ich wünsche mir, dass unser Gebetshaus, aber nicht nur das, ich glaube, letztlich wünscht sich Gott, dass jede Gemeinde, jedes Treffen, wo wir zusammenkommen, ein Ort ist, an dem seine Gegenwart präsent ist. Und an dem das, was er auf dem Herzen hat, passieren kann. Heilung, Wiederherstellung und Freisetzung. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was euch ganz stark auf dem Herzen liegt und wo ihr euch danach sehnt. Und ich glaube, dass Gott da was freisetzt. Dass durch seine Gegenwart was kommt. Und das muss gar nicht unbedingt jetzt ein Riesenheilungsdienst sein, sondern einfach nur, weil Gott da ist, passieren die Dinge. Und einfach nur, weil er sich unter uns zeigt und sich kundtun darf. Der zweite Punkt, nimm die Heilung im Glauben an. Ich glaube, das ist so das Wesentliche und das Entscheidende beim Thema Heilung. Heilung geschieht, glaube ich, immer in Verbindung mit Glauben. Das muss nicht mal unbedingt dein Glaube sein, sondern manchmal ist es auch der Glaube von einer anderen Person, ja, die Heilung freisetzt. Aber Heilung ist immer, hat immer auch etwas mit dem Glauben zu tun, dass die Welt Gottes bei dir einbricht. Wir sehen das bei Jesus verschiedentlich, wo es heißt, dein Glaube hat dich geheilt. Matthäus 9, 22, Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Hier ist wie dieses Wort sozo, was eigentlich auch mit geheilt übersetzt werden kann, gesprochen, wiedergegeben wird. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Es ist interessant, dass Jesus hier sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Ja? Er sagt hier nicht, ich habe dich geheilt. Er sagt hier nicht, weil du zu mir gekommen bist, bist du geheilt worden. Sondern er sagt hier, dein Glaube hat dich geheilt. Der Glaube hat also offensichtlich eine Anziehungskraft, dass die Heilung freigesetzt wird und die Realität Gottes einbrechen kann in unsere Realität. Was meint dieser Glaube? Ich habe mich manchmal immer wieder gefragt, geht es hier darum, dass ich meine Gefühle ignoriere, dass ich den Zustand, in dem ich bin, verneine und verleugne und einfach nur sage, naja, in Jesu Namen bin ich halt geheilt und fertig. Darum geht es nicht. Wenn ihr euch die Bibel anschaut, dann werdet ihr sehen, bei dem Glauben, das Gott meint, da geht es darum, sich die Realität und die Wirklichkeit Gottes zu eigen zu machen. Zu glauben heißt, die Realität Gottes über seine eigene Realität zu stellen. Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir leben in einer Welt und in einem Umfeld, wo wir geprägt sind von vielem, was auf uns einströmt von außen. Das, was ich von meinen Eltern vermittelt habe, was ich in der Schule vermittelt bekommen habe, was ich in meiner Ausbildung vermittelt bekommen habe, das ist etwas, was mein Denken prägt. Und aufgrund meines Denkens handle ich und lebe ich. Die Welt Gottes, die sieht aber manchmal anders aus als mein Denken und meine Prägung und meine Welt. Und die sind manchmal sehr weit auseinander. Wo Gott sagt, ich sehe dich als König und Priester. Ich fühle mich heute gar nicht gut. Mir geht's nicht gut. Gott sagt, du bist gerechtfertigt und erlöst. Nein, ich will mich am liebsten in der Ecke verkriechen und die Decke über den Kopf ziehen. Gott sagt, in meinen Wunden bist du geheilt. Nein, der Arzt hat was ganz anderes gesagt. Ja? Kennt ihr das, diese Auseinandersetzung, meine Welt und Gottes Welt? Und wo wir da in einem Kampf stehen, was ist da los? Gott denkt da so, ich fühle mich so. Ich glaube, die Psalmen sind da ein ganz guter Weg, mit dem umzugehen. Die Psalmen, die sind brutal ehrlich. Da wird all der Frust und all die Klage, die der Mensch empfindet, zum Ausdruck gebracht. Aber es bleibt nie dabei stehen. Es ist immer wieder dieser Blick und dieser Weg zu Gott hin. Und du kannst zu Gott kommen und sagen, Gott, ich fühle mich heute am liebsten in die Ecke verkriechen und am liebsten Decke über den Kopf ziehen. So geht es mir ganz ehrlich. Aber du sagst was anderes über mich. Und du sagst, dass ich erlöst, dass ich gerechtfertigt bin, dass ich ohne Scham vor den Thron Gottes kommen kann. Und ich lass mich auf deine Welt ein. Ich lass mich ein auf das, was du sagst. Ich setze mich damit auseinander. Ich beschäftige mich damit. Und ich will mir deine Welt langsam zu eigen machen. Ich will einsteigen in deine Welt. Ich will eintauchen in deine Realität. Die Bibel nennt das, und das ist etwas, was auch mit Heilung zu tun hat, Erneuerung des Denkens. Auch was, wo wir gar nicht so gerne machen wollen. Ja, das klingt so anstrengend. Aber Freunde, ohne dass wir unser Denken erneuern und unser Denken dem Denken Gottes anpassen, wird unser Leben nicht stabil werden, wird unser Leben nicht in den Segnungen Gottes gehen. Du wirst eine ständige Achterbahn haben. Es wird dir vielleicht mal gut gehen, weil es gerade gut läuft. Aber sobald es schlecht läuft, fängst du an Gott zu zweifeln, an dir zu zweifeln, an deinen Umständen zu zweifeln und überhaupt zu verzweifeln. Wenn dein Denken aber verwurzelt wird in der Wahrheit des Wortes Gottes und du weißt, was Gott über dich sagt und dich dem stellst und dich dem näherst, dann kriegt dein Leben festen Grund unter den Füßen. Und da kann es außenrum so oder so aussehen. Aber dein Leben hat eine Grundlage und eine Festigkeit, die eben nicht von den äußeren Umständen abhängt. Und irgendwann tauchst du und lebst so in der Welt Gottes, dass du manchmal gar nicht mehr wahrnimmst, was denken andere, was fühlen andere. Und das heißt jetzt nicht, dass du weltfremd bist oder unrealistisch, sondern das heißt, dass der Himmel für dich realer ist als das, was die Erde hier hat. Und das ist, was die Bibel mit Glauben meint. Und wenn wir von Heilung sprechen, dann ist das ganz entscheidend. Wie sprichst du von deiner Krankheit? Wie denkst du über deine Krankheit nach? Wie redest du davon? Der Colin Urquhart, von dem ich euch vorhin schon erzählt habe, inzwischen 80 Jahre alt, hat wahnsinnig viel im Bereich Heilung erlebt und hat viel für Menschen gebetet und erlebt, wie sie geheilt worden sind. Und als er in seine 70er Jahre kam, da wurde er selbst mit Krebs diagnostiziert. Und er hat das uns auch erst erzählt, nachdem da ein ganzer Prozess der Heilung auch dann vonstatten gegangen war. Und das fand ich so spannend zu sehen, wie er damit umgegangen ist. Ja? Er zum einen als ein Mann, der vielfach für Heilung gebetet hat, der vielfach Heilung gebracht hat, der wird mit sowas diagnostiziert. Und er war da beim Arzt und hat eben diese Diagnose bekommen, dass er Krebs hat. Und er hat zwei Sachen gemacht. Er ist mit diesem Befund zu Gott gegangen und hat gesagt, Gott, guck, das ist das, was der Arzt sagt. Und das ist auch, was mein Körper mir gerade sagt. So fühle ich mich gerade. Ja? Und das ist eine Realität, die ich nicht verneine und verleugne, sondern die ich dir jetzt einfach mal hinhalte. Dein Wort sagt mir aber, in deinen Wunden bin ich geheilt. Dein Wort sagt mir aber, dass ich Heilung schon empfangen habe. Und so komme ich jetzt bewusst zu dir und nehme diese Heilung, die du erwirkt hast, für mich in Anspruch. Und dann hat er sogar so etwas Komisches gemacht, dass er gleich, nachdem er die Diagnose von dem Arzt bekommen hat, Gott für seine Heilung gedankt hat. Er hat gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich die Heilung habe und dass ich sie schon empfangen habe und dass du sie zum richtigen Zeitpunkt manifestierst, sichtbar werden lässt, zeigst. Er hat von diesem Befund und von dieser Situation nur ganz wenigen Leuten erzählt. Seiner Frau hat er erzählt, den engsten Mitarbeitern aus seiner Gemeinde hat er davon erzählt. Nicht, weil er ein Geheimniskrämer ist, sondern weil er sich der Macht der Worte bewusst war. Er wollte nicht, dass andere von seinem Krebs sprechen, von seiner Krankheit und das wie immer wieder auf ihn drauflegen. So hat er das nur den wenigsten Leuten erzählt. Und da gar keine große Sache gemacht und selber auch gar nicht jetzt ständig Gott bestürmt und gesagt, Gott, wie sieht's aus, sondern er ist jeden Tag regelmäßig zu Gott gegangen und hat gesagt, Gott, ich glaube, dass du mich geheilt hast und ich nehme die Heilung im Glauben neu nochmal an, dank dir dafür und bitte dich, lass sie manifest werden. Dann hat er noch eine zweite Sache gemacht, er hat sein Leben auch ein bisschen umgestellt, er hat gemerkt, da waren auch Gewohnheiten, die waren nicht so gut, was sein Essen anging, was seinen Lebensrhythmus anging, wo er gemerkt hat, da hat er mit seinem Körper auch keinen guten, gesunden Umgang gehabt und hat da auch von sich aus manches eben umgestellt. Und dann hat er ein Jahr für die Sache gebetet und er war dann geheilt. Und dann war er, als er wieder zum Arzt gegangen ist, hat der Arzt gesagt, es ist von dem Krebs nichts mehr da. Und auch da hat er gar keine große Sache gemacht. Er hat es dann irgendwann mal eben in dem Kreis, im kleinen Kreis erzählt. Das letzte Jahr, vor zwei Jahren, wo er das letzte Mal in Karlsruhe war, hat er das erste Mal öffentlich gesagt. Da einfach erzählt, wie er Gottes Heilungskraft erlebt hat, aber wie das Entscheidende für ihn war, sich dieser Realität Gottes zu stellen. Heilung kommt durch den Glauben, sehen wir in der Bibel. Dieser Glaube kann dein eigener Glaube sein, dieser Glaube kann der Glaube von anderen Menschen sein, die glauben, das kann der Glaube des Kranken sein, der Glaube des Beters oder auch eine Kombination zwischen dem Glauben des Kranken und dem Glauben des Beters. Glauben ist da eine ganz entscheidende Sache bei Heilung und wir sind eingeladen, uns diese Welt Gottes zu öffnen und dieser Welt Gottes zu eigen zu machen. Das Thema Glaube ist ein umfangreiches Thema. Ich möchte nur abschließend hierzu nochmal sagen, dass ich glaube, es ist nicht passend und gut und richtig, einem Menschen, der nicht geheilt wird, zu sagen, du hast zu wenig geglaubt. Ja? Der Glaube ist Teil von deiner Heilung, aber es ist nie in einem kausalen Zusammenhang. Es ist nie so, dass, weil du das jetzt gemacht hast, deswegen passiert das so. Und wir können uns alle immer wieder neu mehr für mehr Glauben öffnen, aber einem Kranken zu sagen, du glaubst nicht genug, deswegen wirst du nicht geheilt, das ist unpassend und absolut nicht im Sinne Gottes. Drittens, ich gehe jetzt ein bisschen zügiger durch, wie empfängst du Heilung? Heilung kann durch ein Wort der Erkenntnis empfangen werden. Wir sehen das bei Jesus zum Beispiel in Johannes 5, 19, wo er davon spricht, dass er nur tun kann, was er den Vater tun sieht. Das heißt, die Heilungswunder, die er vollbracht hat und die Heilungszeugnisse, die wir in der Bibel lesen, sind in irgendeiner Form eine Offenbarung Gottes auch über den Menschen und über der Situation, die dazu führen, dass Menschen geheilt wird. Wir sehen das in den Evangelien in verschiedener Art und Weise. Bei Jesus, zum Beispiel bei der Frau am Jakobsbrunnen, ja, wie spricht er diese Frau mit einem Wort der Erkenntnis an und bringt dadurch Heilung in ihr Leben rein? Dazu einfach ein Zeugnis auch noch aus unserer Zeit, unserem Leben, auch da nochmal, wir erleben nicht den Himmel auf Erden ständig und andauernd und Heilung. Wenn wir jetzt Zeugnisse aus unserem Leben erzählen, einfach nur das, weil das uns betrifft und wir das so erlebt haben. Wir kämpfen genauso wie ihr und sind da genauso auch am Ringen, dass sich Heilung manifestiert. Aber das sind einfach die Sachen, die wir erlebt haben und die euch vielleicht auch inspirieren. Deswegen da auch nochmal ein Zeugnis von uns zu dem Wort der Erkenntnis. Ich hatte vorhin was gesagt mit dem Jucken an der Haut. Das ist eigentlich das, was jetzt kommt.